Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Wie konnte das nur passieren? Verschwommen, vernavigiert, ist der Mensch schuld daran? An der Küste von Tasmanien sind diese Woche über 400 Wale gestrandet.
Die meint, okay, ich schwimme jetzt an der Feldlinie entlang, die ich seit Jahren immer entlang schwimme und da muss ich links abbiegen. Aber sie waren auf dem falschen Weg. Sind links abgebogen, sind ins flache Wasser gekommen.
Der Meeresbiologe Harald Behnke erklärt uns heute, wie sowas verhindert werden kann und wie man die Tiere zurück ins tiefe Wasser bekommt. Außerdem gibt es heute die Nachricht, dass die Gewalt gegenüber Lehrerinnen und Lehrern zugenommen hat bei uns in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage aus den letzten 5 Jahren.
Jede dritte Schulleitung, die da befragt worden ist, hat angegeben, dass es bei ihr in den letzten 5 Jahren körperliche Angriffe auf Lehrerinnen und Lehrer gegeben hat.
Womit hat das zu tun? Wir analysieren die Studie zusammen mit Aglaya Dane aus unserer Nachrichtenredaktion. Und Stürme, Brände, Borkenkäfer, das alles hat den Wald bei uns mehr als angeknackst. Aber was macht man eigentlich mit alten Bäumen? Liegen lassen? Aufräumen? Ist ja immerhin auch ein Lebensraum für viele Lebewesen. Oh, da ist das eine große Waldbrandgefahr, wenn da einiges an Totholz in den Wäldern rumliegt. Auch dazu haben wir heute neue Erkenntnisse. Der Update-Podcast an diesem 24. September. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, die Sache ist geschenkt, ein Bein gestellt, Kaugummi ins Haar geklebt oder die eine oder andere Prügelei auf dem Schulhof. Wenn wir es nicht selbst erfahren mussten oder mitgemacht haben, dann haben wir es mitbekommen. Gewalt unter Schülerinnen und Schüler gibt es, aber dass Lehrer und Lehrkräfte angegriffen werden, da hätte ich gedacht, das sind bei uns in Deutschland eher Einzelfälle, sind es aber wohl laut einer aktuellen Umfrage nicht. Müssen wir drüber sprechen, machen wir mit Aglaya Dane aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie oft kommt sowas vor?
Also ganz genaue Zahlen stehen in dieser Forsa-Umfrage nicht, aber jede dritte Schulleitung, die da befragt worden ist, hat angegeben, dass es bei ihr in den letzten 5 Jahren körperliche Angriffe auf Lehrerinnen und Lehrer gegeben hat. Da ist dann aber nicht erkennbar eben, wie oft das passiert ist, also ob das in den letzten 5 Jahren ein Übergriff war oder zum Beispiel regelmäßige Grenzüberschreitungen. Und das ist auch eine große Kritik an dieser Umfrage. Der Deutsche Lehrerverband sagt zum Beispiel, das ist etwas ungenau und findet auch, dass es nicht so sinnvoll ist, dass man einen ganzen Zeitraum von 5 Jahren abfragt. Aber auch der Lehrerverband erkennt eine Tendenz, wie in der Studie auch, Gewalt gegen Lehrkräfte nimmt offenbar zu. Vor 2 Jahren gab es diese Umfrage schon mal und da war es nur jede 4. Schulleitung, die von Angriffen berichtet hat und jetzt also jede 3.
Was sind das genau für Angriffe? Weiß man das?
Also diese eben genannten Zahlen, die beziehen sich auf körperliche Angriffe. Also da geht es ganz konkret um Schlagen, Stoßen, Treten, mit Gegenständen werfen, an den Haaren ziehen. Also das ist schon massiv. Aber es wurde auch abgefragt, wie das mit verbalen Angriffen ist. Und da sind die Zahlen noch höher, kann man sich auch vorstellen. Das kommt natürlich häufiger vor. Und vor 2 Jahren, da hat knapp die Hälfte der Lehrkräfte gesagt, es gab Drohungen, Beschimpfungen, Mobbing. Und inzwischen ist es deutlich mehr als die Hälfte, ungefähr 60%. Und, das kann man sich auch vorstellen, Belästigung über das Internet hat zugenommen.
Weiß man, von wem die Aggression ausgeht? Also was das für Schülerinnen und Schüler sind?
Nee, also die genauen Hintergründe, die sind da nicht abgefragt worden. Man kann anhand dieser Umfrage nur sehen, dass es Unterschiede zwischen den Schultypen gibt. Was ich überraschend fand, körperliche Angriffe kommen meistens in Grundschulen vor. Udo Beckmann, der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, das ist ja der Verband, der diese Umfrage präsentiert hat heute, der hat dafür eine Erklärung und das hängt wohl damit zusammen, dass jüngere Kinder ihre Emotionen nicht so gut kontrollieren können und die wissen sich dann manchmal einfach nicht anders zu helfen als mit Hauen. Ansonsten werden Drohungen oder Internetmobbing gegen Lehrkräfte oder ähnliche Vorfälle vor allem aus Hauptrealen und Gesamtschulen gemeldet. An Gymnasien nehmen die Fälle zwar auch zu, aber im Vergleich ist es dort am friedlichsten.
So, was kann man machen, um für mehr Sicherheit und Ruhe zu sorgen für Lehrkräfte an den Schulen?
Vom VBE, also dem Verband für Bildung und Erziehung, kommt die Forderung, das Problem überhaupt mal in den Blick zu nehmen. Also die sagen, ja, wir haben jetzt hier so eine Befragung gemacht, aber wir müssten viel detaillierter wissen, was an den Schulen los ist. Also die müssten solche Fälle an die Kultusministerien melden und dann hätte man auch wirklich eine statistische Basis, um einzuschätzen, wie groß das Problem wirklich ist und was man tun kann. Und der Lehrerverband, der fordert mehr Rückendeckung für das Personal. Also Lehrkräfte müssten in Ministerien eine Ombudsstelle haben, eine Vertrauensperson, wo sie sich melden können, weil viele hätten halt auch Sorge, sich ihrer Schulleitung anzuvertrauen in solchen Fällen.
Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer nimmt laut einer Forsa-Umfrage zu bei uns in Deutschland. Jede dritte Schulleitung hat angegeben, ja, bei uns gab es in den letzten 5 Jahren körperliche Angriffe gegen Lehrerinnen und Lehrer. Informationen dazu waren das von Aglaya Dane.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Manchmal gucken nur Flossen raus und manchmal liegt der ganze Körper am Strand an der australischen Insel Tasmanien. Da sind diese Woche mehr als 400 Grindwale gestrandet. Helferinnen und Helfer kämpfen immer noch um das Überleben einiger Tiere. Aber wie machen sie das und warum haben sich diese Tiere dort eigentlich so verschwommen? Darüber habe ich heute mit dem Meeresbiologen Harald Behnke vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie es eigentlich sein kann, dass gleich so viele Wale dort in Tasmanien gestrandet sind.
Ja, also in den tiefen Gewässern rund um Tasmanien leben eigentlich noch recht viele Grindwale und diese Schule hat sich verschwommen. Es sind eigentlich Hochseetiere, im tiefen Wasser kommen sie klar mit ihrem Echoortungssystem. Sobald sie aber ins flache Wasser kommen und je flacher es wird, desto schwieriger wird es für sie, weil dann versagt ihr Echoortungssystem. Sie kriegen also keinen Schall mehr zurück. Und eigentlich hat sich nur einer verschwommen, nämlich der Leitwal, der Pilotwal. Deswegen ist auch die zweite Namensbezeichnung Pilotwale. Mhm. Und die ganze Gruppe, das sind manchmal nur 80 Tiere, manchmal nur 20 Tiere, aber in diesem Fall waren 270 Tiere. Die ganze Gruppe folgt diesem einem Leittier. Und sobald sich dann einige festgeschwommen haben, dann rufen die um Hilfe und dann kommen alle anderen, um denen zu helfen.
Die haben quasi kein erlerntes Verhalten, dass sie in so Gefahrensituationen dann ausweichen. Nee, die gehen dann allen hinterher.
Also diese Gefahr, dass sie ins flache Wasser kommen, kennen die eigentlich nicht. Das haben sie einmal und dann stirbt doch fast die gesamte Schule dann daran. Mhm. Und das ist eben das Problem, dass sie natürlich, wenn sie rufen und es ist eine Gefahr in der hohen See, dann hilft das der Gruppe, um sich gegen Schwertwale zu verteidigen oder andere Räuber. Aber in diesem Fall stört es nämlich dann oder führt dazu, dass die gesamte Gruppe dann strandet.
Wie lange können denn die in diesem Zustand überleben dort?
Ja, also ist es für die kein Problem, wenn sie zum Beispiel bei der Ebbe oder beim ablaufenden Wasser stranden und wenn sie dann bei der nächsten Flut dann wieder freigesetzt werden. Aber je länger die sozusagen feststecken, desto mehr haben die ein Problem. Einmal das Gewicht, das drückt auf die Organe. Und dann kommt hinzu, dass die einfach nicht für das Leben über der Wasseroberfläche gebaut sind. Sie überhitzen, wenn sie sozusagen an Land liegen. Und man muss denen helfen, indem man sie kühlt. Mhm. Am besten auch noch kalte, kühle Tücher auf die Haut legt, weil das ist das nächste Problem. Die Haut ist nicht gewohnt, längere Zeit der Sonneneinstrahlung ausgesetzt zu sein. Die verbrennt auch förmlich, wie sie so einen Sonnenbrand bekommen. Und dann geht Haut in großen Flecken ab, was letztendlich dann auch zum Tod führen kann. Mhm. Also je länger die liegen, desto größer wird der physiologische Stress für diese Tiere, was letztendlich dann immer zum Kreislaufversagen führt.
Das ist ja tragisch. Kann man denn den Walen, wenn man sie, sagen wir mal, benetzt hat mit Wasser oder mit Tüchern abgedeckt hat, kann man sie dann auch wieder zurück ins Meer befördern?
Ja, das kann man. Das wird ja auch getan. Nur ist es ein bisschen schwieriger. Man kann nicht einfach hinten an der Fluke anfassen und sie dann ins tiefere Wasser ziehen. Da reißen sie den Tieren die Wirbelsäule auseinander. Das heißt, die müssen in entsprechende Transporttücher gelegt werden, sodass man den ganzen Körper ins Wasser ziehen kann, was ja auch gemacht wird. Und dann muss man schauen, dass man die auch möglichst weit ins Wasser reinbringt und dann versuchen, dass man gleich kleine Gruppen ins Wasser schiebt. Weil wenn man einzelne Tiere nur ins Wasser schiebt und die anderen Familienangehörigen liegen weiter am Strand, die drehen sofort um und kommen wieder zurück.
Kann man sowas nicht verhindern, indem man eine Art Warnsystem einbaut, damit sich wirklich kein Wal mehr verschwimmt?
Man kann natürlich was tun, damit Wale erst gar nicht stranden. Und es besagt eine Theorie, warum stranden diese Grindwale? weil die Meere sind zu laut geworden. Durch zunehmenden Schiffsverkehr, durch Erdölplattformen, durch alles Mögliche, durch Erdölerkundungen, so dass sie ihr Echo gar nicht mehr hören können, dann passiert es vermehrt, dass die Wale stranden. Das heißt, was können wir den Walen Gutes tun? Wir müssen unbedingt den Schalleintrag in die Meere, den Lärm in den Meeren, den müssen wir reduzieren.
Ein Navigationsfehler der Wale hat wohl dazu geführt, dass in Tasmanien rund 470 Grindwale gestrandet sind. Wie man Walen in solcher Situation helfen kann, darüber habe ich mit Harald Behnke vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Aufräumen oder nicht? Zu Hause bei uns ist das klar, keine Bude ist sonderlich hübsch, wenn alles rumfährt. Aber wie ist das eigentlich im Wald? Biologen aus Würzburg haben jetzt mal untersucht, was da passiert, wenn es unordentlich ist. Also wenn der Blitz eingeschlagen hat zum Beispiel und ein Sturm gewütet oder auch mal ein Feuer. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich das genauer angeschaut für uns. Was ist das für eine Untersuchung?
Also die Forscher haben festgestellt, dass das Aufräumen im Wald nach solchen Aktionen wie Sturm, Feuer oder Borkenkäferbefall tatsächlich ziemlich schlecht ist für die Artenvielfalt in diesen Gebieten. Es ist ja eigentlich schon lange Standard in Deutschland, aber auch in vielen anderen mitteleuropäischen Ländern, dass nach solchen Waldschäden durch Naturereignisse im wahrsten Sinne des Wortes ein Cut gemacht wird, also nach Stürmen zum Beispiel. Dann wird das Holz da rausgeholt. Dafür kriegst du dann natürlich keinen guten Preis mehr, weil es beschädigt ist und nicht gut zu verarbeiten. Dann wird wieder neu aufgeforstet, neu angepflanzt. Aber das Team von Simon Thorn, Waldökologe an der Universität Würzburg, der hat eben genauer untersucht, was passiert da eigentlich und festgestellt, wenn du die Hälfte einer solchen Fläche aufräumst, also ne, da die ganzen Stämme rausnimmst und so, dann gehen 25% der Arten verloren. Wenn du nur 1/4% dieser Flächen aufräumst, also 3/4 der Fläche so lässt, wie sie ist, dann verliert der Lebensraum nur 10% der Arten.
Warum ist das Aufräumen so schlecht?
Weil das beschädigte und tote Holz tatsächlich ein wichtiger Lebensraum ist für viele Käfer, für Pilze, für Flechten und andere Tier- und Pflanzenarten, sagt Simon Thorn. Und weil viele Arten sich auch gerade in so einer unaufgeräumten Schneise, in der ganz langsam von selbst wieder was nachwächst, Sträucher und Bäume, wo die sich sehr wohlfühlen.
Es gibt ja viele Tiere und Pflanzenarten, die an diese frühen Stadien vom Wald angepasst sind und die auch genau solche Störungsflächen brauchen oder diese Kombination aus viel Totholz und Licht brauchen. Und die leiden natürlich dann unter so einer Aufräumaktion.
Also so ein Sturm oder ein Waldbrand, der eine vermeintliche Wunde in den Wald reißt, der schafft eben auch immer wieder Platz für Neues und für natürliche Verjüngung.
Aber ist das Aufräumen nicht wichtig zum Beispiel, um, weiß ich nicht, zukünftige Waldbrände zu verhindern? Also damit da nicht so viel trockenes Zeug rumliegt, das im Sommer ja bei Hitze wie Zunder brennt.
Ja, das haben wir immer wieder, ne, dass wir darüber diskutieren. Das spielt aber bei uns wohl keine große Rolle, sondern eher wirklich in so Regionen wie Australien oder Kalifornien, die sowieso von langer Trockenheit und Dürre und Hitze schon geprägt sind. Allerdings gibt es auch für solche Regionen Untersuchungen, die zeigen, wenn du das brennbare Material da rausnimmst aus diesen Gegenden, dann hast du einfach andere Arten von Brände, nämlich mehr Oberflächenbrände, also wahrscheinlich nicht so viel gewonnen. Grundsätzlich macht es den Wald einfach widerstandsfähiger, wenn du ihn nach natürlichen Schadensereignissen, sag ich mal, wachsen lässt, wie er will, auch wenn es halt ein bisschen länger dauert, wie Waldökologe Simon Thorn sagt.
Da gibt es ein paar Studien, die das schon gezeigt haben, dass man, wenn man zwar aufräumt und hinpflanzt, dann kann man den Prozess vielleicht ein bisschen beschleunigen, aber das geht immer zu Lasten von der Strukturvielfalt im Wald. Und das ist letztendlich auch das, was die Wälder widerstandsfähiger gegenüber zukünftigen Störungen macht.
Kannst du mal erklären, was er mit Strukturvielfalt meint?
Also damit ist gemeint, dass du unterschiedlich alte Bäume hast zum Beispiel, ne, die zu verschiedenen Zeitpunkten aus der Erde gekommen sind und gewachsen sind. Dass du auch verschiedene Baumarten hast, nicht nur Fichtenmonokultur, sondern da wächst dann halt mal hier, da noch ein Laubbaum und da noch was anderes. Und damit wird ein Wald einfach weniger anfällig, zum Beispiel gegen Wind, weil er eine andere Angriffsfläche bietet, als wenn jetzt alle Bäume gleich groß, gleich dick und gleich hoch sind. Und das ist natürlich im Hinblick auf Extremwetterereignisse, wie der Klimawandel sie eben häufiger auch mit sich bringt, eine wichtige Sache. Trotzdem muss man sagen, setzt die Politik weiter auf das Konzept, alles muss raus, dann wird wieder neu angepflanzt, was Simon Thorn auch wegen der Diskussion um Artenschutz nicht richtig nachvollziehbar findet.
Es gibt irgendwie europaweite Abkommen zum Schutz der Biodiversität und auf der anderen Seite wird jetzt viel Geld dafür ausgegeben, um ein Management zu machen, was man vielleicht gar nicht auf allen Flächen bräuchte, was aber dann gleichzeitig massive Verluste für die Biodiversität mit sich bringt.
Man muss aber auch sagen, bisher war wohl auch gar nicht genau bekannt, in welcher Größenordnung das menschliche Großreinemachen im Wald nach so einem Sturm oder Brand die Biodiversität kleiner macht. Da hat die aktuelle Würzburger Untersuchung jetzt tatsächlich für mehr Klarheit gesorgt.
Gras drüber wachsen lassen, Moos drüber wachsen lassen kann, so können wir es vielleicht formulieren, eine gute Maßnahme sein nach einem Sturm oder einem Feuer im Wald. Zeigt zumindest die Studie der Uni Würzburg, die Verena von Keitz uns erklärt hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, so ganz klamm heimlich ging das dann gestern doch nicht über die Bühne in Belarus. Ihr ist das aufgefallen?
Diese sogenannte Amtseinführung ist natürlich eine Farce. Tatsächlich ist Lukaschenko heute einfach in Pension gegangen. Das bedeutet, dass seine Befehle an die Sicherheitsdienste illegitim sind. Sie unterliegen nicht mehr der Pflicht, ausgeführt zu werden. Ich, Svetlana Tichanowskaja, bin die einzige Anführerin, die vom belarussischen Volk gewählt wurde.
Das war die Reaktion der belarussischen Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja auf eben die geheime Amtseinführung von Alexander Lukaschenko. Der Machthaber in Belarus hat sich gestern vereidigen lassen. Daraufhin sind die Menschen auch wieder auf die Straße gegangen. Wir wollen wissen, wie ist die Situation? Sprechen mit Tilko Gries, unserem Korrespondenten für die Region. Tilko, diese heimliche Amtseinführung, was macht das mit der Protestbewegung im Land?
Das hat eigentlich alle, muss man sagen, bis auf die 700 geladenen Gästen, die davon wussten. Der Rest wusste nichts, der Rest des Landes wusste nicht, dass das stattfindet. Es hat alle überrascht und es hat ganz viele auch verärgert. Gestern Abend haben dann einige tausend Menschen in Minsk, andere auch in anderen Städten in Belarus demonstriert. Und der Staat hat entschieden, mit sehr viel Gewalt zu antworten. Es gab regelrechte Jagdszenen, also Bürger wurden verfolgt, rennend von Beamten, von Polizisten. Es wurden Wasserwerfer eingesetzt, auch Knüppel. Mehr als 360 Festnahmen wurden gemeldet. Also ja, das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, das geht weiter. Aber Tichanowskaja, du hast sie erwähnt, ja, sie ist im Exil, kann sich nur von dort aus zu Wort melden.
Sie klingt ja nicht beeindruckt, oder?
Nein, sie klingt überhaupt nicht beeindruckt. Sie tut eben das, was sie machen kann. Sie kann Videobotschaften versenden, sie kann Kontakte zum Ausland knüpfen, zum westlichen Ausland, zur Europäischen Union. Und sie kann behaupten, sie halte sich für die Präsidentin des Landes. Diese Wahl, von der wir da seit Anfang August sprechen, die war aber sowas von manipuliert, dass also meiner Auffassung nach weder Lukaschenko noch sie wirklich begründet sagen kann, ich bin nun Präsident. Es müsste eigentlich neu und ehrlich gewählt werden.
Die EU-Staaten haben heute nochmal klar gemacht, sie erkennen Lukaschenko als Präsidenten des Landes nicht an. Interessiert ihn das überhaupt?
Also äußerlich überhaupt nicht. Lukaschenko hat heute den chinesischen Botschafter empfangen. China ist auch ein wichtiger Investor in vielen Staaten, aber eben auch in Belarus. Und Lukaschenko weiß auch, er braucht Geld für die Staatskasse. Sein Land hat eine Wirtschaftskrise, unheimlich unrentable Staatsbetriebe. Ob er das Geld jetzt von China bekommt, das glaube ich nicht. Aber er bekommt es wahrscheinlich inzwischen nur noch von Russland, denn ihm ist wahrscheinlich klar geworden, von der EU, wie in den vergangenen Jahren auch nochmal, gibt es wahrscheinlich kein Geld mehr. Und wenn das jetzt so ist, dass die EU nun ihn nicht mehr anerkennt als Präsidenten, dann bleibt eigentlich nur einer und der sitzt in Moskau im Kreml und heißt Wladimir Putin.
Es geht um Druckmittel natürlich, auch wenn die EU das nicht anerkennt. Und das ist auch immer wieder zu hören, demonstrieren ist die eine Sache, aber wenn Leute streiken, dann ist das ein sehr hoher Druck auf Lukaschenko. Was ist da dein Empfinden? Wie geht's weiter mit den Protesten in Belarus?
Wir schauen jetzt alle aufs Wochenende, auf Samstag und vor allem Sonntag, weil sonntags seit Wochen immer die ganz großen Demonstrationen stattgefunden haben. Und der Mechanismus war immer, je mehr Gewalt vom Staat ausging, desto mehr Demonstranten sind auf die Straße gegangen. Jetzt haben wir eine recht gewaltvolle Nacht erlebt, letzte Nacht. Und viele Menschen empfinden diese Selbstvereidigung von Lukaschenko als Provokation und Beleidigung. Möglich ist also, dass sie auf die Straße gehen. Aber schauen wir ein klein bisschen weiter. Auch in Belarus färben sich die Blätter und der Herbst und der Winter kommen. Das ist ein kontinentales Klima. In anderen Worten, es wird sehr kalt. Und in Winterjacke zu demonstrieren, so wie das jetzt in den Sommermonaten geschehen ist, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Aber die Oppositionsbewegung wird noch einen langen Atem haben, denn Lukaschenko sitzt an der Macht und er bewegt sich da nicht weg.
Tausende Menschen auf der Straße, unverändertes Bild seit Wochen eigentlich in Belarus, so auch diese Woche Sonntag, sagt unser Korrespondent für die Region Tilko Gries, der Präsident Lukaschenko. Der hat sich ganz ohne Ankündigung gestern vereidigen lassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt geht's in den Pazifik, rauf auf die kleine Insel Niue. Das ist ein kleiner Inselstaat und für den sind seine Beziehungen zu Neuseeland sehr wichtig. Niue ist zwar autonom, aber durch einen Assoziierungsvertrag mit dem großen Nachbarn Neuseeland eben verbunden. Geografisch gesehen ist man da auch gar nicht so weit voneinander entfernt, aber von der Zeit her, da trennt die beiden Staaten fast ein ganzer Tag. Das bedeutet, wenn es in Niue gerade Montag geworden ist, ist es in Neuseeland schon wieder Dienstag. Denn Niue befindet sich in der Zeitzone östlich der sogenannten Datumsgrenze und Neuseeland in der Zeitzone westlich davon. Das gefällt einigen auf der Insel so gar nicht. Und deswegen wird dort diskutiert, ob man nicht einfach das Datum endet und in die Zeitzone von Neuseeland geht. Aber geht das so einfach? Darüber habe ich heute gesprochen mit Andreas Bauch. Er ist Physiker und Leiter der Gruppe Zeitübertragung an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Ich wollte von ihm wissen, kann das ein Inselstaat einfach so machen, in eine andere Zeitzone wechseln? Oder muss er da jemand um Erlaubnis fragen?
Nein, also die Zuordnung des eigenen Staatsgebietes zu einer der 24 Zeitzonen ist die Sache des Staates Full Point. Da hat keiner reinzureden. Und es gibt viele Beispiele von Ländern, die, bei mir sind hier diese Zeitzonen farbkodiert, dass jemand unter einem in Grau sitzt, einer in Blau oder so. Das heißt also, das Königreich Tonga hat das schon vor Jahren gemacht. Das ist schon auf die andere Seite der Datumsgrenze gehüpft, formal. Und dieser Staat Niue will das jetzt offenbar auch. Ja, vermutlich gibt es sehr enge Beziehungen zwischen dem Land und Neuseeland und dann ist es sinnvoll, wenn die Uhren und auch das Datum, Kalender das gleiche ist.
Es ist ja nicht so, dass diese Datumsgrenze oder diese Zeitzone von oben nach unten auf der Karte wie so ein Strich nach unten verläuft, sondern da sind ja Teile ausgespart. Das ist ja fast schon wie so ein Puzzle, wo man dann noch das eine Datum hat und auf der anderen Seite in dem Haken dann wieder das andere. Warum ist das denn so geregelt?
Beispiel. Diese Ausläufer, die Aleuten-Inseln, die zu Vereinigten Staaten gehören, die haben natürlich ein Kalenderdatum wie die Vereinigten Staaten und haben deshalb die Zeitzone. Auf der gleichen geografischen Länge liegen Teile von Kamtschatka und so von dem östlichsten Zipfel von Sibirien. Der hat natürlich ein Datum wie in Russland. Das heißt, er hat eine Zeitzone, die ganz anders ist, obwohl sie geografisch praktisch auf einer Linie liegen. Das ist wirklich rein politisch.
Gibt es denn bekannte Beispiele, vielleicht sogar bei uns in Europa, wo ein Land eigentlich von der geografischen Lage in einer bestimmten Zeitzone wäre, aber selber sagt, wir wollen in einer anderen sein?
Ja, das bekannteste Beispiel ist das beliebte Urlaubsland Spanien. Wenn Sie drauf gucken, die größte Teil der Landmasse von Spanien liegt westlich des Nullmeridians. Das heißt, es wäre völlig natürlich, dass Spanien westeuropäische Zeit hat, also die Zeit, die unsere englischen, die Vereinigte Königreich auch hat. Trotzdem hat aber Spanien gesagt, wir wollen die gleiche Zeitzone haben wie Frankreich, weil es eben mit Frankreich die große Festlandsgrenze hat und eben Handelsbeziehungen und so weiter. Und deshalb hängt Spanien also als westlichster Zipfel der mitteleuropäischen Zeit weit nach Westen. Mhm. Portugal hatte eine Zeit lang auch mitteleuropäische Zeit, ist vor einigen Jahren wieder zurückgegangen zur westeuropäischen Zeit. Das heißt, es gibt jetzt eine Zeitgrenze auf dem hispanischen Kontinent da unten, also zwischen Spanien und Portugal. Mhm. Auch Frankreich hatte bis zum Einmarsch der deutschen Truppen während des Zweiten Weltkriegs westeuropäische Zeit. Und die deutschen Besatzer haben gesagt, natürlich wollen wir da die gleiche Zeit haben wie in Berlin. Und deshalb heißt die Zeit dort Temps Allemand. Und die ist dann aber nach dem Krieg eben nie wieder geändert worden.
Der kleine Inselstaat Niue im Pazifik, er überlegt, in eine andere Zeitzone zu gehen. Man will das gleiche Datum und die Uhrzeit haben wie Neuseeland, weil man mit Neuseeland auch mehr Handel betreibt. Das geht so einfach, sagt Andreas Bauch von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bali, die indonesische Insel, ist schwer von der Corona-Krise getroffen, denn der Tourismus liegt dort flach. Dabei ist die Insel ja angewiesen darauf, dass viele Reisende kommen. Viele Menschen sind da gerade arbeitslos, ja, weil sie eben in der Tourismusbranche angestellt waren. Und es ist auch nicht abzusehen, wann überhaupt wieder Urlauberinnen und Urlauber nach Bali reisen dürfen. Trotzdem soll in den nächsten Wochen die Werbetrommel da ordentlich gerührt werden. Verena von Kaltz aus unserem Team, nämlich mit Hilfe von Influencer und Influencerinnen.
Genau. Die örtliche Tourismusbehörde hat mitgeteilt, dass sie 4.400 Leuten, die als Influencerinnen und Influencer arbeiten, auf die Insel einlädt und im Oktober und November kostenlos auf der Insel reisen können. Im Rahmen der Kampagne We Love Bali sollen sie dann über ihre Erfahrungen berichten, viele schöne Fotos posten, damit wirklich alle so wieder richtig Bock bekommen, dorthin zu reisen. Auch wenn erstmal wahrscheinlich bis Ende des Jahres gar keine ausländischen Touris ins Land reisen dürfen.
Das ist immer die Frage, ob das dann auch sicher ist da. Also ich meine, wie ist denn die Lage auf der Insel im Moment wegen Corona?
Also man sieht es an den Zahlen, 75.000 Menschen, die im Tourismus arbeiten, sind auf Bali entlassen worden, weil da halt wirklich gar nichts geht. Wie in ganz Indonesien steigen auch auf Bali die Zahlen der Corona-Infektionen. Bis gestern gab es 8.100 Fälle von Corona. 236 Menschen sind an der Infektion gestorben. Eigentlich sollten ab Mitte September jetzt auch doch schon wieder ausländische Touristen einreisen dürfen auf die Insel. Aber das wurde kurzfristig wieder ausgesetzt, eben wegen dieser steigenden Zahlen. Seit Ende Juli dürfen aber Reisende aus anderen Teilen von Indonesien kommen, immerhin.
Okay, aber wofür sollen dann die eingeladenen Influencer Werbung machen unter diesen Umständen?
Ja, schon, klar, für die Schönheit der Insel, aber sie sollen auch eine neue Ära des Reisens auf Bali bewerben, bei dem Hygienemaßnahmen dann doch eine sehr wichtige Rolle spielen. Masken tragen, Hände waschen, Abstand halten.
Gilt.
Kennen wir ja.
Ja, gilt universell, nicht nur für Bali natürlich, ne? Freies Reisen auf Bali für 4.400 Influencer. Die sollen da schön Werbung machen für die Insel unter dem Hashtag We Love Bali.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.